Wir haben als Gemeinde eine sehr intensive Woche, eine sehr aufregende Woche hinter uns. Wir haben die letzte Woche uns als Gemeinde vorgenommen, wer kann, der fastet. Und manche haben Teilfasten gemacht, andere haben Vollfasten gemacht. Und wir haben gesagt, wir wollen ganz bewusst auf Gottes Wort, auf Gottes Reden hören. Und wir haben uns jeden Abend getroffen. Und es war spannend. Wir haben Gott gesucht und er hat sich finden lassen. Wir haben wunderbare Dinge mit unserem Gott erlebt. Wenn ihr Gott sucht, hat er versprochen, er wird sich finden lassen. Egal, wie sehr du Gott schon kennst, egal, wie du glaubensmäßig stehst, es gibt genug Berichte von Leuten, die Gott überhaupt noch nicht gekannt haben, aber irgendwo gespürt haben, wenn es diesen Gott gibt, möchte ich ihn kennenlernen. Und die dann diesen Gott gefunden haben. Eine meiner Lieblingsgeschichten, ich weiß nicht, wie oft ich sie schon erzählt habe, ist die Geschichte von einem jungen Mann, der ja in der Drogenszene in Nürnberg war und völlig mit seinem Leben am Ende war. Und mit seinen Gedanken so weit war, dass so ein Gedankensturm in ihm tobte, dass er gedacht hat, das Leben hat alles keinen Sinn mehr. Ich brauche immer höhere Dosis, ich bringe mich um. Und an dem Tag, wo er sich umbringen wollte, ist er auf dem Bahnhof jemanden über den Weg gelaufen, der hat ihm eine Bibel in die Hand gedrückt. Und als er dann abends in seinem Zimmer war, er hatte so eine Einzimmerbude, die war nicht richtig eingerichtet, aber er hat einen Stuhl, er hat einen Tisch gehabt und da saß er dran und auf dem Tisch brannte eine Kerze. Über der Kerze hat er normalerweise seinen Drogen, seinen Schuss vorbereitet. Und er saß da in Nürnberg in seiner Einzimmerbude, hatte diese Kerze an, diese Bibel lag vor ihm und hat dann an dem Abend gesagt, so, ich glaube nicht an diesen Gott, ich kenne ihn nicht, aber vielleicht ist das der einzige Chance, einzige Ausweg noch. Und er ist auf die fixe Idee gekommen und saß da und hat zu Gott gesagt, Gott, du siehst, ich will heute mein Leben ein Ende setzen, weil ich keinen Sinn und kein Ziel mehr sehe. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich bin total am Ende. Aber wenn es dich wirklich gibt, dann mach, dass diese Kerze ausgeht. Er erzählt später, dass Türen und Fenster zu waren. Er hat auch keinen Luftzug gespürt, gar nichts. Gott, dann mach, dass diese Kerze ausgeht. Und in dem Moment ist die Kerze ausgegangen. Egal, wie weit du Gott schon kennst, egal, was du intellektuell vielleicht meinst, über ihn zu wissen, Gott ist da. Gott ist nicht nur da, wenn wir uns intellektuell weit genug darauf eingelassen haben. Gott ist da, ob du an ihn glaubst oder nicht an ihn glaubst. Das ändert nichts an seiner Existenz. Und er sehnt sich so sehr danach, sagt die Bibel. Sein Herz brennt vor Liebe danach, dir zu begegnen. Leider stehen wir uns da manchmal selbst im Weg. Aber Gott findet Zugänge zu Menschen. Gott kann auch Zugang zu dir finden, wenn du möchtest. Auch das sagt die Bibel. Gott drängt sich nicht auf. Gott bietet sich an und sagt, ich möchte in dein Leben kommen. Ich möchte dein Leben anders werden lassen. Zu Israel hat Gott gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten geführt. Ich rette dich. Glaubst du, was Gott verspricht? Lass mich eine andere Frage stellen. Glaubst du grundsätzlich, was man dir verspricht? Dann sagst du vielleicht, ja, es hängt davon ab, wer das sagt und was er sagt. Wenn ich dir versprechen würde, ich schenke dir jetzt gleich 1 Million Euro. Andreas, ich kenne ein bisschen deine finanzielle Situation. Du bist kein Millionär, du kannst keine 1 Million Euro verschenken. Also es hängt dran an, wer das verspricht und was er verspricht. Und auch an diesem Punkt, wer verspricht mir das? Es gibt Leute, wo man sagt, ja, wenn der was sagt, wenn der ein Versprechen gibt, ich bin 18.30 Uhr bin ich da. Dann sagst du, okay, der, rechne ich mal 19 Uhr mit ihm. Glaub ich das, was er verspricht? Es ist personenabhängig. Manche Leute, wo sie sagen, das verspreche ich, kann man auch wirklich davon ausgehen, dass dann tritt das so ein, was er versprochen hat. Ich schreibe diesen oder jenen Artikel für eure News und es wird gemacht, ist pünktlich da. Toll. Es ist personenabhängig. Glaubst du, was man dir verspricht? Kann man Gott glauben, was er verspricht? Da stehen ja faszinierende Sachen in der Bibel. Wenn ihr mal die Bibel durchgeblättert habt, und ich denke, so viele von euch kennen, was in der Bibel steht. Da sind Versprechen drin, das zieht dir die Schuhe aus. Da hat Gott versprochen, Israel, du bist gerade in Ägypten, du wirst geschlagen, du bist gefangen. Man versucht, deine erstgeborenen Söhne umzubringen. Ich hole dich da raus. Damals war Ägypten, da wo sie Fremde waren, in diesem Land, wo sie gelebt haben, Ägypten war die Supermacht. Keine militärische Macht der damaligen Zeit konnte es mit Ägypten aufnehmen. Und Gott verspricht, ich hole dich da raus. Welches Volk willst du benutzen dazu, Gott? Das geht doch gar nicht. Und Gott hat sein Versprechen gehalten. Er hat Israel da rausgeholt. Mit einer Ein-Mann-Armee. Er hat Moses geschickt. Moses war nicht so der superstarke Held. Der hatte viele Zweifel. Der hat sich rausreden wollen, hat gesagt, Gott, ich kann nicht reden. Wie soll ich vor dem Pharao reden? Schick lieber jemanden von der UNO. Aber ich kann das nicht. Gott hat gesagt, kein Problem, du hast einen Bruder, der soll für dich reden. Also Gott hatte das schon alles im Griff und es ist letztendlich gelungen. Gott hat seine Macht erwiesen, hat das Meer geteilt und Israel da rausgeholt. Anderes Versprechen. Gott hat gesagt, Israel, ich gebe dir dieses Land. Dieses Land dort im Bereich Palästina, heutiges Israel. Ich führe dich in dieses Land rein. Jetzt waren sie so lange durch die Wüste gezogen und ein Nomadenvolk, das aus der Wüste kommt, hat nicht gerade die Waffen, um so ein Land einzunehmen. Weil dieses Land hatte starke, befestigte Städte, Mauern. Man braucht Belagerungstechnologie, um diese Städte einzunehmen, Katapulte, Sturmleitern und so weiter. Das hatten die nicht. Jericho hatte Mauern, die waren riesig. Und Gott hat versprochen, ich gebe dir dieses Land. Was ist passiert? Gott hat einen ganz verrückten Plan gehabt, hat gesagt, zieht um die Stadt rum, leise, keinen Ton vor euch. Ich glaube, die Wachen auf der Stadtmauer von Jericho, die haben gedacht, die waren zu lange in der Wüste. Und was ist passiert? Die Mauern sind eingestürzt. Die Mauern sind eingestürzt und Gott hat sein Versprechen gehalten. Gott hat Israel dieses Land gegeben. Glaubst du, was man dir verspricht? Es ist personenabhängig. Leider hat in unserem Land, in unserer Kultur, die liberale Theologie sehr viel von dem madig gemacht und zerstört, was Gottes Wort enthält, wo Gottes Versprechen drin sind. Da wurde gesagt, ja, das mit Jericho, das ist so eine Sache. Jericho war ja schon lange zerstört, als Israel da ankam. Das ist nur eine Fabel, eine Mythologie, die da später drüber gelegt wurde. Und die Archäologie schien das lange Zeit zu bestätigen, bis die Archäologen festgestellt haben, sie haben einen Datierungsfehler gemacht. Sie haben in der falschen Erdschicht gesucht. Und so haben sie ihre Skala neu justiert, haben neue Ausgrabungen in Jericho gemacht. Und die decken sich exakt mit dem Zeitpunkt, wo die Bibel sagt, wo Israel ins Land kam. Und das Interessante ist, diese Erdschicht, auf die sie gestoßen sind, sind die Mauern nach außen gekippt. Jerichos Mauern sind zu dem Zeitpunkt nach außen gekippt, wo die Bibel sagt, dass Jerichos Mauern von Gott eingeworfen wurden. Die Archäologie steht davor und sagt, Moment, Mauer nach außen gekippt, wenn ein Katapult auf eine Mauer schießt, kippt die Mauer nach innen. Die Archäologie kann die Frage nicht beantworten. Wir können gerne danach noch reden. Wir können gerne die Bibel hernehmen und nachschauen und werden finden, Gott hat versprochen, ihnen das Land zu geben. Gott hat versprochen, dass sie diese Mauern überwinden werden. Und Gott hat sein Versprechen gehalten. Glaubst du, was man dir verspricht? Die liberale Theologie hat gesagt, das mit Jesus ist so eine Sache. Übers Wasser gehen kann man nicht. Jesus ist übers Wasser gegangen. Jesus hat nicht interessiert, was die liberale Theologie sagt. Jesus ist trotzdem übers Wasser gegangen. Man hat versucht, das zu deuten, da war Nebel und als Nebel aufgezogen. Die Jünger waren ja im Boot etwas weiter draußen und Jesus wollte nachkommen und ist im Uferbereich ein paar Schritte ins Wasser gegangen und durch den Nebel sah es so aus, als ob er über Wasser gegangen ist. Okay. Aber ich glaube, die haben die Bibelstelle nie gelesen. Da steht was von Sturm zu dem Zeitpunkt, als Jesus übers Wasser gegangen ist. Zeigt mir einen See, wo Nebel so ruhig dahin wabert, während Sturm ist. Wisst ihr? Das, so wie ich jemanden einschätze, ob er vertrauenswürdig ist, wird sich dann auch zeigen, wie mein Verhalten demnach ist. Wenn ich glaube, jemand ist nicht vertrauenswürdig, dann verhalte ich mich auch so. Und wir haben in Deutschland eine Kultur entwickelt durch diese Liberalisierung, dass wir Gottes Wort nicht mehr für vertrauenswürdig halten. Ich merke, dass wir kämpfen so sehr darum, die Wahrheiten, die in der Bibel stehen, wo Gott Versprechen abgibt, für wahrzunehmen. Das Interessante ist, dass mit jedem Schritt, den die Archäologie vorwärts macht und die historische Wissenschaft, dass die liberale Theologie mit jedem Punkt widerlegt wird. Es wurde lange Zeit gesagt, das Königreich von Saba hat historisch nie existiert. So ein reiches Königreich, die Königin von Saba, erzählt die Bibel, ist mit ihren Schätzen zu Salomo gekommen, wollte seine Weisheit sehen. Und da werden Schätze aufgelistet und da hat lange Zeit die liberale Theologie gesagt, wir wissen nichts von Saba, vom Königreich. Das wurde nie entdeckt. Manchmal muss man nur warten, bis die Menschen lange genug geforscht haben. 2008 etwa war es, als die Schlagzeilen durch Spiegel und andere Zeitungen gegangen sind, das Königreich von Saba wurde gefunden. Also manchmal muss man nur warten, bis die Archäologen tief genug im Sand gegraben haben. Und sie haben ein Königreich gefunden, wo ihnen die Sprache verschlagen hat, Bewässerungssysteme mitten in der Wüste. Sie haben riesige Städte gefunden. Sie haben rausgefunden, woher der Reichtum vom Königreich von Saba kam. Die haben nämlich mit Weihrauch gehandelt. Die hatten die größten Weihrauchvorkommen der damaligen Zeit. Und die haben exportiert bis nach Griechenland, runter Ägypten, Nubien. Sie haben exportiert in alle Herren Länder, weil Weihrauch war damals in allen Kulten üblich, dass damit den Göttern geopfert wurde. Das heißt, jede Kultur damals hat Weihrauch gebraucht. Und darum ist das Königreich von Saba so aufgeblüht und wurde so unwahrscheinlich reich. Und wieder mal hat sich bestätigt, die Bibel hat doch recht. Sie ist zuverlässig. Es gibt so eine Geschichte, wo sich so ein Bischof und ein Wissenschaftler unterhalten, so ein Mathematiker. Und der Mathematiker Atheist ist und sagt, was würden Sie tun, Herr Bischof, wenn ich Ihnen anhand einer mathematischen Gleichung beweisen könnte, dass es Gott nicht gibt? Worauf der Bischof einen Moment überlegt und dann sagt, ich würde warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Also wenn manche scheinbaren Nachrichten kommen, ha, wir haben die Bibel widerlegt, hier und da und das, dann warte ich drauf, dass wie bei Jericho sie feststellen, wir haben falsch datiert und wir haben in der falschen Erdschicht gegraben. Dann warte ich drauf, dass das Königreich von Saba doch noch gefunden wird, weil ich glaube, dass das, was in der Bibel ist, wahr ist. Und je ernsthafter geforscht wird, und das sind ja meistens nichtgläubige Leute, und die finden, dass das bestätigt ist. Ich könnte so viele Beispiele bringen. Apostelgeschichte wird von einem Prokurator erzählt, wo Paulus vorgeführt wurde. Und da wird der Name genannt und wann der dort war. Und man hat lange Zeit gesagt, wir haben Ausgrabungen. Und es wurde nie bestätigt, dass der Prokurator zu der Zeit war. Da hat die Bibel nicht recht. Da hat Lukas sich was ausgedacht. Und vor etlichen Jahren hat man eine Steintafel gefunden in einer neuen Ausgrabung, wo genau das auch wiederum bestätigt wurde. Dieser Prokurator, den hat es wirklich gegeben. Ja, ich warte darauf, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Und dadurch sind so manche Leute wie Josh McDowell oder andere Leute, die gesagt haben, ich widerlege die Bibel. Diese Christen, die ärgern mich, die nerven mich dermaßen. Ich gehe her und widerlege die Bibel. Und die nicht nur oberflächlich an den literarischen Quellen gearbeitet haben, sondern wirklich mit den Archäologen selber gesprochen haben, die wirklich reingegangen sind und an den Quellen geforscht haben. Das Interessante ist, sind zum Glauben gekommen. Josh McDowell ist darüber zum Glauben gekommen. Ein Gerichtsjournalist aus New York hat Ähnliches versucht. Und er hat erkannt, die Bibel hat doch recht und ist zum Glauben gekommen. Die Fakten sprechen einfach zu stark dafür. Egal, was uns Leute auf irgendwelchen Fernsehsendern erzählen wollen. Die plappern nur nach, was sie irgendwo gehört haben. Aber wenn sie sich wirklich mit den Fakten auseinandersetzen, erkennen sie, die Bibel hat doch recht. Kennt ihr den Film Ben Hur? Derjenige, da gab es ja vor dem Film, gab es den Roman Ben Hur. Und derjenige, der den Roman Ben Hur geschrieben hat, wollte eigentlich einen Roman schreiben mit der Zielsetzung, ich mache die Christen lächerlich. Und als er historische Recherchen für seinen Roman angestrebt hat, ist ihm genau dasselbe passiert. Und deswegen hat der Film Ben Hur am Ende des Films diese eigenartige Wendung, dass Ben Hur sich Jesus Christus öffnet. Dass er seiner Mutter und seiner Schwester hilft. Er erwischt das gerade noch auf dem Weg der Kreuzigung, dass sie geheilt werden. Glaubst du, was man dir verspricht? Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen. Lukas Evangelium Kapitel 5 ab Vers 1. Und ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 5 ab Vers 1. Das ist eine Geschichte, wo auch jemandem was versprochen wurde. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Das hat sich rumgesprochen. Bei Jesus ist nicht so ein Allerweltsprediger, wo du sagst, na, eine nette Predigt, sondern wenn Jesus gepredigt hat, dann sind Herzen heil geworden, dann sind Leben verändert worden. Und Menschen wurden auch körperlich geheilt, Dämonen sind ausgefahren und was uns da alles erzählt wird. Und da, wo Jesus aufgetaucht ist, das hat sich rumgesprochen, Jesus ist in der Stadt, den Mann musst du erleben. Und dann sind die Leute zusammengeströmt. So als ob heutzutage ein Hollywood-Star irgendwo auftauchen würde. Oder ein Coca-Cola-Truck. Ich hatte mal in Aurich für ein Jahr in Edeka gearbeitet und damals war so in der Weihnachtszeit diese Werbung mit diesen Weihnachts-Coca-Cola-Trucks. Und wir hatten es geschafft, dass ein Truck zu uns nach Aurich kommt und das hat sich rumgesprochen. Wir waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Wir haben halt gedacht, ein paar Leute kommen, die diesen Truck toll finden. Das Aurich ist eine 30.000 Einwohnerstadt. Das Verkehrssystem ist auch dementsprechend darauf ausgelegt. Es gab nie Staus oder sowas, sowas kannten wir nicht. Das Verkehrssystem in Aurich ist an dem Tag zusammengebrochen. Die Polizei ist zu uns gekommen, was macht ihr denn? Wir waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Dort, wo Jesus aufgetaucht ist, da sind die Verkehrssysteme zusammengebrochen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte Gottes Wort hören. Bloß so eng umringt, kann man schlecht predigen. Das hören vielleicht die nächsten zwei, drei rein, aber dann ist vorbei. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Die hatten nachts über gearbeitet, und also beziehungsweise in den sehr, sehr frühen Morgenstunden und waren jetzt zurück und haben angefangen, ihre Netze sauber zu machen. Und Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Jesus ist klasse. Der hat eine Ahnung von Akustik, das ist genial. Der hat ja nie ein Mikrofon wie ich gehabt. Und trotzdem hat er sich Plätze rausgesucht, auch für seine Bergpredigt und so. Wenn man sich diese Plätze anschaut und auch dort, wo man annimmt, wo damals so die Liegestelle für die Boote waren am See Genezareth, das kann man ein Stück weit nachvollziehen, da ist das Gelände so aufgebaut wie eine natürliche Arena. Und dadurch, dass Jesus ein Stück rausgerudert wurde mit dem Boot, konnten alle ihn hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Simon, ich weiß nicht, was sich Simon zu dem Zeitpunkt gedacht hat. Hat gedacht, naja, für so very important persons, wo so Superstars sind, wo so viele Menschen ansehen, mache ich es halt mal. Ich habe eigentlich mein Netz zu reinigen. Ich bin müde, ich habe eigentlich noch was anderes zu tun. Aber ich tue ihm den Gefallen, ich ruder mal ein bisschen raus. Und Jesus predigte zu den Menschen. Von dort aus konnte er zu den Menschen sprechen. Und Petrus war auch dabei. Und vielleicht geht es dir heute Morgen so wie diesem Petrus. Man hört viele Predigten, man hört das Wort Gottes, aber irgendwo ist das weit weg. Man hat vielleicht sogar seine Pflicht getan, Jesus ein Stück rausgerudert, Kaffee gekocht oder. Aber man ist unter dem Wort Gottes, man hört die Predigt, aber es ist irgendwie weit weg. Und dann kommt das Interessante. Als er, Jesus, aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Jesus spricht Simon persönlich an. So viele Menschen erleben, wie plötzlich in der Predigt eine Aussage zum Wort Gottes für sie wird, wo Gott sie persönlich anspricht. Oder im Lobpreis, in einem Lied wird eine Zeile plötzlich und du merkst, hier spricht Gott zu mir. Er sagt zu ihm, fahr jetzt weit hinaus auf den See. Wörtlich steht da, dort wo es tief ist, werft eure Netze zum Fang aus. Jesus möchte dich aus der Oberflächlichkeit, aus dem flachen Wasser hinausbringen, dorthin, wo es tief ist. Da, wisst ihr, was dort ist? Dort kannst du nicht mehr stehen. Das wäre jetzt eine eigene Predigt, nochmal über die Tiefe. Gott möchte dich in ein Leben hineinführen, wo du nicht mehr stehen kannst. Gott möchte dich in ein Leben führen, wo du sicher in seiner Nähe bist, aber weltlich gesehen in völliger Gefahr, unsicher, weil du dein Leben nicht mehr kontrollieren kannst. Er spricht ihn persönlich an, als Landratte, als Zimmermann, was er gelernt hatte, sagt, gibt er einem Profi, einen Fischer, der selbstständig ist und mehrere Mitarbeiter hat und der Chef ist und sich wirklich auskennt, sagt er zu ihm, fahr jetzt weit hinaus auf den See, werf dort deine Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, Meister, das ist so damals die übliche Anrede gewesen für solche Leute, wie die sich angemaßt haben, so Wort Gottes weiterzugeben. Meister, das war so eine Höflichkeitsanrede. Sehr geehrte Damen und Herren. Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Und jetzt kommt das Bemerkenswerte. Da ist noch rein menschlich. Wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Wir haben unser Können eingesetzt. Hey, ich bin Profi. Ich weiß doch, wie Leben funktioniert. Ich weiß doch, wie ich mein Leben auf die Reihe kriegen kann. Aber ich habe nichts gefangen. Die Probleme in meinem Leben sind immer noch da. Aber Jesus, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin. Weil du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Gott beim Wort nehmen. Petrus, Simon hat Jesus beim Wort genommen und hat die Netze ausgeworfen. Wenn ein Versprechen, eine Verheißung Gottes auf dich zukommt, dann nimm Gott beim Wort. Er ist vertrauenswürdig. Ihm kannst du vertrauen. Wenn es jemanden gibt, den du vertrauen kannst, dann ist es Gott. Wir haben vorhin das Zeugnis von Elke gehört. Gott ist vertrauenswürdig. Er lässt uns nicht allein. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen an eine solche Menge von Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Petrus hatte zwei LKWs, also ein zweites Boot. Deshalb winkten sie die Fische im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie beide Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Also die standen mitten in diesen glibbrigen Fischen, alles hat gezappelt und sie standen da mittendrin und haben die Fische aus dem Netz rein rübergeholt ins Boot. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Gott hält sein Versprechen. Und Simon wird plötzlich klar, der bei mir im Boot ist, das ist kein normaler Mensch. Und dann tritt eine Veränderung ein, die für den raubeinigen Simon wiederum bemerkenswert ist. Eine Veränderung, er sagt zu Jesus, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die normale Reaktion, wenn wir im Licht Gottes stehen, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, wenn wir plötzlich merken, Gott hält sein Versprechen. Wir sehen den Mist in unserem Leben. So wie in der Nacht plötzlich eine Taschenlampe auf irgendwas leuchtet und man sieht den Fleck auf der Kleidung. Das ist die normale Reaktion. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, und jetzt kommt Gottes Liebe durch, du brauchst dich nicht zu fürchten, Hab keine Angst, Petrus. Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Die Auswirkungen. Die erste war, er hat seine Sünde erkannt. Die zweite war, Gott hat sein Leben so verändert, wie er es sich nie vorgestellt hat. Wenn man auf die Lebenspläne von einem Petrus gucken würde damals, der hätte gedacht, ja, ich führe ein gutes Fischereiunternehmen und so weiter, dass der mal rumgeht und irgendwann eine große Gemeinde in Jerusalem leitet, wo mehrere tausend Leute zum Glauben kommen. Das war nie auf seinem Plan. Er hätte nie geträumt, was Gott aus seinem Leben machen kann. Was Großartiges. Gott stellt sich zu seinen Leuten. Gott hält die Zusagen, die er gibt. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Und wenn du Zusagen in der Bibel liest, dann nimm diese Zusagen. Nimm diese Zusagen für dich. In 1. Mose 28, Vers 15 heißt es, ich stehe bei dir und behüte dich, wo du auch hingehst. Überall bin ich bei dir. In Psalm 91, Vers 11 heißt es, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten werden auf allen deinen Wegen. Gott verspricht Dinge. Er verheißt in der Hilfe, in ausweglosen Situationen, hab keine Angst, ich helfe dir, ich stehe dir bei, Jesaja 41, 13. Er verspricht dir, wenn du unter Mobbingangriffen stehst. Im Psalm 57, Vers 4, ich schick dir meine Hilfe, ich rette dich vor die, die dir nachstellen. Im Psalm 37, Vers 24, bei Versagen, wenn der Gerechte einmal fällt, dann bleibt er nicht am Boden liegen, denn der Herr hilft ihm wieder auf. In Krankheit, Psalm 41, Vers 4, wenn du auf dem Krankenbett liegst, steht der Herr dir zur Seite und hilft dir wieder auf. Ich könnte so weitermachen, ich habe noch 4 Seiten. Gott verspricht dir Dinge. Und weißt du, Gottes Versprechen sind wahr. Und wenn du eine Sache heute aus der Predigt mitnimmst, dann hoffe ich, dass es diese ist. Gott verspricht dir, dich nie allein zu lassen. Gott stellt sich zu dir und wird, du wirst nie aus seiner Hand gleiten, wenn du dich ihm anvertraust. Wie gesagt, Gott zwingt sich nicht auf. Vielleicht eine letzte Sache. Ich weiß, ich habe schon sehr lange gepredigt, aber mir kommt gerade noch ein Beispiel. Wenn ein Amoklauf in der Schule war und geht weltweit das Entsetzen rum und es kommt das, wo war denn Gott? Ah, in solchen Momenten sind wir schnell mit Anschuldigungen. Wo war denn Gott? Was viele nicht bedenken ist, wir haben doch Gott aus unseren Schulen rausgeschmissen. Wir haben das Schulgebet abgeschafft, wir haben die Kreuze abgehängt. Die Schule muss doch neutral sein. Gott hat in der Schule nichts verloren. Und Gott zwingt sich nicht auf. Gott zieht sich zurück. Und darum auch in deinem Leben. Gott zwingt sich nicht auf. Wenn du ihn nicht haben möchtest, kommt nicht Gott mit Gewalt und drängt sich auf. Er wartet darauf. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, heißt es in der Bibel. Und wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und Abendmahl mit ihm feiern. Das ist ein Versprechen von Gott. Und seine Versprechen sind wahr und er hält sie. Wenn du dein Leben für Gott öffnest, dann wird er hineinkommen in dein Leben und Abendmahl mit dir feiern. Das heißt, er kommt in dein Leben und er fängt an, dein Leben zu verändern. So wie Brot und Wein oder Saft. Wir essen das, wir trinken das und es verteilt sich in unserem Körper bis in die letzten Zellen. Und genauso will Gott dein Leben durchdringen. Das tun wir, das Abendmahl tun wir zur Erinnerung für das, was er getan hat. Am Kreuz, unsere Sünden getragen, hat uns vergeben, hat all unsere Schuld getragen und weggewischt. und er sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Ich will dir das alles schenken. Und es ist egal, ob das heute das allererste Mal ist oder das 5000. Mal. Kommen zu Gott. Jetzt werden wir gleich eine Zeit der Stille haben. Kommen zu Gott. Gott steht vor deiner Tür und klopft an. Und mach ihm die Tür auf. Sag, Jesus, ich lebe schon so lange mit dir und ich will weiter mit dir leben. Oder sag, Jesus, bisher habe ich dich nie gekannt, aber heute hast du zu mir gesprochen. Ich mache diese Tür auf. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte deine Liebe empfangen. Lass uns jetzt eine Zeit haben, wo du darüber nachdenkst, vertraue ich dem Wort, das, was er verspricht, vertraue ich Gott? Und wenn das so ist, dann sag ihm das. Sag ihm das jetzt. Gott, ich gebe meine Schuld dir hin. Du hast sie am Kreuz getragen. Gott, und durchdring mein Leben bis in die letzte Phase. Wenn ich jetzt Amen sage, nehmt euch diese Zeit. Redet mit Gott. Amen.